Herzlich willkommen zur 7. Folge der Märchen von übermorgen. Wir besprechen die letzte und finale Folge von Raumpatrouille Orion. Und wie ihr es hört, wir sind an einem anderen Ort als sonst. Wir sind nämlich auf dem 34C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und wir haben uns hier alle wieder eingefunden. Ich begrüße jetzt mal reihum die Judith. Hallo Judith.
Hallo Christopher.
Und der Frank ist auch wieder da.
Hallo Christopher. Und sagt das jetzt jeder?
Der werden wir sehen. Und der Butler ist auch da.
Hallo Christopher.
Und wir haben auch einen Spezialgast, den Christian. Hallo.
Hallo Christopher.
Christian, erzähl doch mal, warum du jetzt hier bei uns Gast bist.
Ach, ich beschäftige mich privat so ein bisschen mit historischer Technik, darunter eben auch historischer Film- und Fernsehtechnik. Und gerade bei Raumpatrouille Orion sieht man ja einige Techniken, die damals eben modern waren oder üblich. Häufig auch deswegen, weil die manchmal jetzt nicht ganz so perfekt gemacht worden sind, wie man es damals machen hätte können. Bloß es gibt halt auch begrenzte Mittel.
Ja. Genau, die 7. Folge heißt Invasion. Und es geht grob abgerissen darum, dass der Chef des GSD, des Galaktischen Sicherheitsdienstes, Villa, von den Frogs Gehirn manipuliert wurde und einen Putsch unternimmt und von innen heraus die Streitkräfte der Erde und des Erdverbundes zerlegt und somit eine möglichst widerstandslose Invasion der Frogs ermöglichen will. Und gleichzeitig versucht natürlich McLean und seine Crew diese Invasion aufzuhalten. Und ja, es kommt zu einem dramatischen Klimax und am Ende werden...
Ist alles gut und man landet wieder im Starlight Casino, wie genau. Schon immer.
Genau, die Invasion wird abgewendet. Die Villa und alle, die gebrainwashed wurden, werden in Behandlung gegeben. Es wird dann noch diskutiert, ob er jetzt schuldig daran ist oder nicht. Und dann endet die Folge und damit auch die Serie.
Wobei nicht klar ist am Ende, gell, ob die Behandlung, ob es jeweils eine erfolgsversprechende Behandlung geben wird.
Ja, man meint, es sind Monate, wenn nicht Jahre, um die...
Wenn überhaupt. Also man sei zu dem Zeitpunkt ja gerade noch irgendwie am Forschen, ob man irgendwas finden würde gegen die Frogs oder... Das Brainwash der Frogs.
Es gibt da noch zwei Änderungen. Die eine ist natürlich, dass mit diesem heldenhaften Einsatz McLean ja dann wieder befördert wird.
Richtig,
zum Oberst,
genau.
Und auch damit von der Strafversetzung ausgenommen wird und darf Richtig. Wieder zu den schnellen ja. Kampf verwenden. Und natürlich noch wichtiger, er küsst Tamara.
Oh ja,
und,
genau.
Und die scheinen ein Pärchen zu werden, zumindest für diese Folge. Was immer danach passiert wäre, wissen wir ja nicht.
Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Es war ein echt super Cliffhanger für eine zweite Staffel, kann man gar nicht anders sagen.
Ja.
Also das Ding hört wirklich so auf wie, das geht jetzt weiter. Aber das war halt nicht.
Vor allen Dingen, dass sich auch die Crew richtig gut eingespielt haben in der Zeit. Man merkt da auch richtig die Veränderungen der Charaktere auch.
Ja.
Nicht nur was die Charaktere, auch was die Schauspieler selbst angeht.
Genau.
Also
genau.
Was ja ein bekanntes Phänomen ist, auch bei Star Trek, die ersten paar Folgen sind immer so ein bisschen so lala und dann irgendwann können sie dann plötzlich miteinander ordentlich interagieren. Das Ganze wird sehr viel besser und lebendiger. Mhm. Weshalb die jeweils erste Staffel, zumindest von Next Generation, von Voyager, von DS9, ist immer etwas hölzern. Und irgendwann tauen sie dann auf und dann spielen sie ordentlich miteinander. Und hier hat man es wirklich gemerkt. Also Jetzt können sie es und dann durften sie nicht mehr.
Ja, genau.
Wir sind zeitlich etwas eingeschränkt, deswegen können wir diesmal nicht den vollkommen chronologischen Ablauf wiedergeben, wie wir sonst immer machen.
Ja, aber der Christian hat auch sehr schöne Notizen schon vorbereitet.
Ja, ganz am Anfang zum Beispiel, als der Kommandant quasi die Erde ruft, weil er in schnell wechselnde, divergierende Gravitationsfelder kommt.
Genau.
Wobei Gravitationsfelder,
was wir ja zum dritten Mal oder vierten Mal jetzt schon hören.
Genau, das ist ja inzwischen schon eine Standardsache. Da hört man sehr schön einen Audioeffekt, der etwas subtil ist. Die Stimme hört sich so ein bisschen merkwürdig an.
Ja.
Das ist quasi, wenn man die Frequenzen etwas verschiebt. Das passiert bei Kurzwelle, bei SSB. Auch manchmal, wenn die Empfangsfrequenz nicht genau der Sendefrequenz entspricht. Vermutlich wurde das damals mit einem Gerät gemacht, das man bei Bühnen eingesetzt hat, um Rückkopplungen zu vermeiden. Man hat also quasi die Frequenz leicht verschoben und dann irgendwie einen Punkt gesucht, wo halt gerade noch kein Pfeifen entsteht, aber der Sprecher sich noch vernünftig anhört. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Wenn man das Gerät natürlich jetzt auf voll dreht, dann hört sich das so komisch Donald Duck-mäßig an.
Ja. Ja, das ist interessant, dass die da Interstellar über Kurzwelle funken.
Na, über Lichtspruch.
Ja, über Lichtspruch. Ja.
Lichtspruch würde ja tatsächlich sogar noch Sinn machen, weil bei optischen Fasern verwendet man im Prinzip die gleichen Technologien inzwischen. Und da ist es auch so, dass man die Laser quasi, die man dann zum Demodulieren braucht, auch nicht so hundertprozentig genau hinkriegt. Und da taucht im Prinzip der gleiche Fehler auf, der wird dann natürlich kompensiert. Aber ja, es wäre natürlich deutlich größer als hier beim Audiobereich. Also.
Ja, ja, klar.
Die Frage ist ja, was ich mir auch gefragt habe, es hieß ja erst, dass sie in einen Lichtsturm geraten sind und dass diese schnell wechselnden, divergierenden Gravitationsfelder ja dann die tatsächliche Ursache sind und das ein Zeichen ist, dass das ein extraterroristischer Anschlag der Fox war. Ja. Fragen, was ist denn ein Lichtsturm? Also ich kenne Sonnenstürme, aber was ein Lichtsturm
ich
ist...
Ich habe keine Ahnung. Also
Technobubble.
Also ein Sturm braucht schon eigentlich irgendwelche Teilchen. Und kann man sagen, okay, Licht Photon. Sind schon irgendwie Teilchen, aber dann würde man das nicht als Lichtsturm bezeichnen, sondern einfach nur als es ist verdammt hell hier.
Oder Sonnenschein.
Ja, genau.
Es war einfach zu hell.
Ja, also irgendwie sehr merkwürdig.
Ja. Ist halt Technobabble.
Ja, genau.
Das gibt's halt in dem Universum.
Genau. Auch eine interessante Sache, die du aufgeschrieben hast, man sieht Schweiß, damals sehr selten im Fernsehen.
Ja, weil ich meine, damals hat man die Schauspieler im Fernsehen und bedingt auch im Film sehr stark abgepudert, dass man also ja keine Hautunregelmäßigkeiten hat. Und da hat man tatsächlich mal Schweiß gesehen. Der Schauspieler hat geschwitzt. Eben ja. Auch vermutlich auch, um das dramatischer darzustellen.
Ja, das ist mir neulich nochmal aufgefallen. Am Ende der ersten Doctor Who-Staffel, die ja auch so Ende der 60er lief, regeneriert ja der erste Doktor in den zweiten. Und da sieht man auch, dass William Hartnell, also der den ersten Doktor gespielt hat, sehr stark schwitzt am Ende. Auch wahrscheinlich, um den dramatischen Effekt der ersten Regeneration zu erhöhen. Das ist mir dort auch aufgefallen, dass das Schwitzen immer ein sehr dramatischer Effekt dann war.
Man kann es vor allen Dingen sehen.
Genau, also dass die Haut glänzt und das sieht man dann auch gut in Schwarz-Weiß.
Genau.
Jo. Dann natürlich der gute alte Effekt, einfach mit der Kamera zu wackeln, um zu zeigen, dass gerade irgendwas hoch hergeht.
Natürlich.
Was? Das war auch immer das gleiche Brückenset, also sind ja wahrscheinlich auch dann, kann man sich auch so erklären, dass das ja alle Schiffe der Orion-Klasse sind und dass sie dann auch alle das gleiche Brückendesign haben. Aber es gibt ja die Hydra der Admiralin, dann gab es halt das Schiff von De Villa, was man auch nur in der Folge sieht, und dann halt die Orion 7 von McLean. Aber halt immer das gleiche Schiffsdesign.
Das ist ja auch naheliegend, weil man möchte ja auch solche Raumschiffkapitäne eventuell mal auf einem anderen Schiff einsetzen können.
Ja, bei Star Trek hätte man auch mal irgendwie eine Konsole anders hingestellt, oder?
Ja, gut, aber standardisierte Konsolen.
Eine Szene, die ich richtig toll fand, war die Zerstörung der dieser Startbasis.
Oh ja.
Das war ein tolles Ding. Ich weiß nicht, hier ist es. Wo die einfach geflutet wird. Oh nee, sorry, das ist sie nicht. Das war irgendwo später. Und da sieht man vor allen Dingen, wie groß das Ding war. Und das ist nicht sehr groß. Hier, genau. Ja, ne. Weil man sieht hier richtig, wie hier Schaum entsteht. Mhm. Und man kann sich dann schon vorstellen, okay, der Schaum, der besteht aus Blasen, die wenige Millimeter groß sind. Und man sieht die Blasen schon fast. soll heißen, das ganze Set ist nicht viel, also auf keinen Fall mehr als 1 Meter groß.
Das ist eine praktische Größe, da kann man es rumtragen.
Ja, und man kann es vor allen Dingen ganz gut mit Wasser fluten.
Genau, genau.
Ja, also weil bis dahin war nicht klar, wie groß ist das eigentlich tatsächlich. Das ziemlich klein war klar, weil man konnte irgendwie so ein bisschen. Es hat immer wie Pappe ausgesehen.
Ich frage mich ja, ob die Kulisse wirklich kaputt war danach. Wahrscheinlich, ne?
Ja,
wahrscheinlich. Wasser übergießt und ist wirklich Pappe. War das der einzige mögliche Dreh davon? Oder musst du halt wieder neu bauen? Ja.
Ich glaube, diese Startszene, ich glaube, das haben wir in der ersten Folge mal gesagt, diese Startszene wurde ja in München in diesem
Tualienmarkt
gedreht. Und das ist ja im Grunde eine Brausetablette, die man ins Wasser, also diese Flugszene.
Genau, das ist nochmal getrennt. Also
eine Brausetablette im Wasser, das man umdreht.
Genau.
Und dieser Strudel ist dann in diesem Viktualienmarkt, wurde das
gemacht? Ja, erstmal die Szene, wo man die Leute so rumlaufen sieht unter dem Raumschiff.
Okay.
Ja.
Nee,
das ist ein Viktualienmarkt. Die ist interessant eigentlich.
Ja, also das ist die ist, das wird auch auf der DVD genauer erklärt und auch gezeigt. Auch in der Wikipedia tatsächlich. Da hat man eben im Prinzip als einzige Möglichkeit gehabt, quasi so eine Art Mehrfachbelichtung. Man hat also Filmstreifen gemacht, also aufgenommen, ganz klassisch, von der Modell, vom Viktualienmarkt, hat dann quasi davor eine schwarze Maske gesetzt, damit jetzt nur die Teile, die man haben will, hell sind und somit einen Film belichten. Und damit quasi mehrmals in so einem Kopierwerk den Film belichtet. Und dadurch kann man quasi immer ein Stück von dem Film belichten, zum Beispiel indem er, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es genau gemacht ist, aber im Prinzip kann man dann so Stück für Stück das Bild zusammensetzen. Das ist im Prinzip eine Technik, die bis in die 90er Jahre noch so verwendet worden ist, im Prinzip heute noch verwendet wird, halt digital. Allerdings irgendwann kamen dann Systeme auf, mit denen man quasi nicht den Film direkt umkopiert hat, indem man die Filme aneinander legt und dann nicht durchscheinen lässt, sondern quasi so eine Art Kombination aus Filmprojektoren und Filmkameras hatte, mit denen man da auch Sachen größer machen kann oder kleiner machen kann, auch Verwischungseffekte erzeugen und auch noch besser kombinieren, auch Farbfilter rein tun und lauter solche Sachen. Es war aber damals noch, also wahrscheinlich nicht im Budget.
Ja, obwohl die Serie sehr teuer war.
Also die Technik war damals ja schon sehr weit. Aus der gleichen Zeit stammt ja auch 2001 Odyssee im Weltraum.
Ja, das war allerdings pro Minute wahrscheinlich nochmal deutlich teurer.
Genau.
Ja.
Ich meine, Fernsehen hat damals ja auch noch nicht so viel Geld gehabt.
Was ich noch sehr lustig finde, ist mal wieder das Tanzen im Starlight Casino, wo sie wirklich noch ausgefallenere Tanzmoves sich ausgedacht haben, als davor gezeigt wurde. Der Tanz hatte auch irgendwie so den Namen, irgendwie
Das weiß ich nicht, aber man merkt direkt in der Episode, haben es noch alle Tanztänze, die erfunden haben, nochmal reingetan.
Ja, ja.
Da fängt dann auch zum Beispiel der Tanz irgendwie so als Rudeltanz an, wo so alle miteinander tanzen, bis es dann so am Ende zu Paaren wird, um dann quasi richtig so handgreiflich. Die tanzen dann irgendwie so, die fassen die Knie des anderen Tanzpartners an beim Tanzen.
Die fassen sich an den Beinen und dann drehen sie sich doch so ganz schnell rum.
Genau.
Ja, das war. Und was ich auch sehr lustig finde, man sieht dann laufend so zwei Statisten durchs Bild und man sieht, wie der eine diesen Tanz anschaut und den Kopf schüttelt und dann aus dem Bild wieder rausgeht.
Genau, das ist gegen 11 Minuten ist die Szene.
Genau. Also das Starlight Casino hatte wieder sehr schöne Szenen. Und natürlich muss ich bei der ganzen Folge, du hast es hier schönerweise auch rausgeschrieben, an den TNG-Arc denken aus der ersten Staffel, wo dann rauskommt, dass die Führungsriege der Sternflotte von Parasiten übernommen wurde.
Genau, das ist Episode 25 der ersten Staffel, Conspiracy.
Genau, das war tatsächlich hat mich dann sehr daran erinnert, weil dann ja auch De Villa viele andere Leute rekrutiert, beziehungsweise die auch umgedreht wurden, aber die dann sich nicht so verhalten, als wären sie fremdgesteuert, sondern wirklich sehr aktiv da handeln, man auch glauben könnte, dass De Villa jetzt hier wirklich einen Putsch haben will. Und ich muss auch so denken, das war ja irgendwie in den 60er Jahren hätte man ja auch in Deutschland noch immer erwarten können, dass irgendwie so Altnazis anfangen hier die Bundesrepublik zu stürzen. Also ich glaube, das war damals auch noch so ein Bedrohungsszenario, was man sich als Mensch der 60er Jahre durchaus vorstellen konnte.
Durchaus, ja. Ja.
Wobei man sagen muss, es ist ja eigentlich sogar zweimal die Idee aufgekommen. Schon in der vorherigen Episode, die ich leider hier jetzt nicht habe, wurden ja die Leute quasi kurzzeitig übernommen durch Telenose über den Bordcomputer.
Genau.
Stimmt, ja, ja, richtig. Dann flog der ja in Richtung Frox und man konnte ihn irgendwie noch stoppen, ja. Wenn ich das noch im Kopf habe. Das ist eine der ersten gewesen sein, ja.
Ja, genau.
Eine der ersten sieben.
Und war dann nicht, und es gab dann ja auch, also es gab sehr viele Überläufer, es gab ja dann auch Kampf um die, nee, nicht, mit der Strafkolonie, das war, glaube ich, die letzte Folge, oder die vorletzte, ja. Wo letzte. Sie mit den Folterglühbirnen, die wollten ja auch zu den Frox überlaufen und dann die Technik der Orion an die Frox übergeben. Aber die haben das aus freien Stücken gemacht. Die waren dann nicht hypnotisiert.
Dann war natürlich noch die Sache mit dem Presseversagen.
Das hatte nichts mit dem Frox zu tun.
Das hatte nichts mit dem Frox zu tun, aber da hat die Technik halt rebelliert.
Ja, genau.
Also im Prinzip mindestens 3 oder 4 Folgen, wo es nur um Rebellion ging von irgendwem. Also es ist schon auffällig.
Stimmt. Ja gut, man muss irgendwie einen Konflikt herbringen.
Ja, ja.
Ja, natürlich. Mhm.
Das ist natürlich einfach, jemand rebelliert auf und man muss was dagegen machen.
Ja, obwohl ich, also Villa ist auch so ein Charakter, den man da noch nie so wirklich getraut hat. Klar ist halt der Chef des Geheimdienstes.
Aber das ist ja Grund genug, ihm nicht zu trauen.
Aber halt auch, wir haben halt jetzt hier Jagiełłowsk als Figur, die sich ja wirklich gewandelt hat. Mhm. Die ja eher so dann am Anfang wie nannte er sie? Gouvernante?
Gouvernante, ja. Das kommt auch wieder vor als genau, Begriff. Ja.
Genau, Gouvernante hatte und jetzt ja so langsam sich auch, was auch nicht wirklich so etabliert wurde, aber ich glaube, es ist einfach 60er Jahre, da wurde ja nicht irgendwie gezeigt, wie sie sich annähern und also schon so ein bisschen, aber es war halt nie so nuanciert, wie man das in einer heutigen Serie haben würde. Wenn man sagt, okay, die zwei Figuren sollen am Ende der Staffel zusammenkommen, dann hätte man das ein bisschen feiner gemacht.
Ja, aber das hat man schon gemerkt. Also necken sich schon. Genau.
Ja, also über die ganze Zeit hat man das ja gemerkt. Also über die 7 Folgen, es hat sich einfach langsam, aber sicher entwickelt und man hat einfach gemerkt, okay, ja, die kommen langsam zusammen.
Genau. Und da war ja dann irgendwie eine Wette zwischen Legrell. Wer war denn die andere Frau auf der von der Crew?
Helga.
Helga Legrell, genau. Helga Legrell und Hasso.
Hasso, genau.
Die dann um eine Kiste Sekt oder sowas gewettet haben, dass sie sich in der im Büro oder im Konferenzraum der Raumflotte küssen. Wo ich mich dann gefragt habe, wieso wetten sie genau darum? Weil die wussten ja noch nicht, dass Jagiełłowsk und McClane dann zusammenkommen.
Vielleicht ist es ja eine längere Wette, die jetzt nicht im Laufe dieser Folge entstanden ist, sondern irgendwann früher mal war.
Ja, genau. Also das fand ich aber irgendwie bin ich da nicht ganz durchgekommen. Aber es ist halt auch schade, dass das sich jetzt nicht so entwickelt hat, weil dass es nicht mehr Folgen gibt. Weil da hätte man noch sehr viel draus machen können, weil ich hatte auch Vermutung, dass dann irgendwie Legrell und Hasso noch was am Laufen haben. Mhm. Das wäre auch interessant, dass am Schluss irgendwie die ganze Crew zusammenkommt.
Noch viel interessanter, wenn sie dann nicht mehr zusammen ist.
Genau, ja. Das könnte auch machen.
Sich aber trotzdem ein Raumschiff teilen
genau.
müssen.
Genau.
Ja.
Das ist ja übrigens das Setting von The Orville. Auch eine sehr schöne Serie, so im Stil von Star Trek, die sozusagen das Star Trek-Universum so ein bisschen persifliert, aber eigentlich als eigene neue Serie eigentlich ganz gut funktioniert. Da kommt dann auch der Captain mit seiner Ex-Frau auf selbe Schiff und das ist hat natürlich wirklich spannende Reibungspunkte da.
Das glaube ich gerne.
Ja. Yep.
10 Flaschen Sekt gewonnen. Ich habe gerade nur nachgeschaut.
Du hast uns doch was, Christian, zu Chroma King
Genau.
Aufgeschrieben.
Im Prinzip ist es so, wie wir das gerade vorher erwähnt haben, bei der Szene vom Raumschiffstart, also auf der Raumbasis. Da ist es ja so, da hat sich im Prinzip nichts bewegt. Das Raumschiff war mehr oder weniger statisch da. Die Leute im Hintergrund sind nie hinters Raumschiff gegangen. Und eigentlich, ich glaube sogar die Raumschiff-Ansagerin im Vordergrund bedeckt auch nie irgendwie ihr Fenster. Ja. Das ist relativ einfach zu machen.
Ja, es ist jedenfalls eine sehr statische Szene.
Genau. Wenn man jetzt aber irgendwie so Leute vorne im Hintergrund rumgehen hat, dann kann man ja nicht jedes Bild einzeln machen. Deswegen hat man damals auch schon bei Film quasi den Hintergrund in einer bestimmten Farbe gestaltet, die dann sonst nirgendwo sein darf. Und hat dann quasi mit optischen Verfahren und mit besonders harten Film, also Film, der ab einer bestimmten Belichtung sehr schnell dunkel wird, quasi dann probiert, irgendwie die Hintergrundfarbe von der Vordergrundfarbe zu unterscheiden, sodass man dann quasi so die Masken erstellen kann.
Ja, aber was man da machen kann, ist, man nimmt halt einen Filter und der Film ist ja, es gibt dann verschiedene, also man kann ja einmal aufnehmen über ein bestimmtes Licht und dann kann man nochmal belichten über ein bestimmtes Licht und ich habe zu wenig Schlaf und zu viel Koffein.
Aber so in der Richtung
gerade muss umgehen. Ja, ich... Ich tue mich gerade schwer damit, das kohärent zu erklären.
Damit kann man im Prinzip logische Verknüpfungen aus den drei Farbkanälen machen,
genau,
und dann irgendwie dann nur blau rausziehen.
Genau, also man nimmt einfach bloß einen Blaufilter, nimmt das auf und praktisch jede Farbe, die nicht blau ist, wird dann weniger stark belichtet sein. Außer es kommt ein sehr, sehr starkes Weiß irgendwo vor. Das wäre dann genauso hell wie das Blau. Das muss man dann irgendwie anders machen, indem man beispielsweise das Ganze nochmal mit einem anderen Filter aufnimmt und diesen Teil dann als negativ drüber legt, sodass man es abzieht. Oder irgend sowas. Also man hat schon diverse Möglichkeiten, sowas zu machen. Was letztendlich das Gleiche ist, was man dann auch im Digitalen macht.
Genau. Es gab damals sogar noch eine Abart davon. Da gab es allerdings nur eine Filmkamera. Und das ist ein Natrium-Screen. Mhm. Natrium-Dampflampen haben ja so einen charakteristischen Orangeton.
Ja.
Und den kann man natürlich jetzt quasi hinten den Hintergrund beleuchten.
Das sind zwei ganz eng beieinander liegende Spektrallinien. So
ganz heißt, das genau.
Das ist wirklich eine Linie einfach nur. Und man kann dann alles Licht, was rechts und links daneben ist im Spektrum, praktisch entweder durchlassen oder ausfiltern, je nachdem, durch Interferenzfilter. Und damit sind echt super Effekte möglich.
Genau, da gab's, also in den USA ist es sehr populär gewesen, lange Zeit, da hat man sogar Außenaufnahmen dann im Studio gemacht. So der berühmteste Film, der mir jetzt gerade einfällt, ist Elliot, das Schmunzelmonster.
Ja.
Der ist mit dem Verfahren gedreht worden. Und man sieht's auf dem Film nicht, weil das orange Licht wird dann eher vom Farbfilm rausgefiltert vorher. Aber die Schauspieler haben zum Teil da wirklich in blendend hellen Natriumdampflicht sein müssen. Und das ist das Licht, das man manchmal so auf Straßenbeleuchtungen hat, die orangen Lampen da.
Genau, die jetzt langsam verschwinden und durch LEDs ersetzt werden.
Genau.
Wobei man diese Straßenlampen, da hat man noch andere Gase mit reingemacht, sodass die wenigstens noch ein bisschen anderes Licht auch mit raushauen, sodass man ein kleines bisschen Farben sehen kann. Wenn man eine reine Natriumdampflampe nimmt, dann ist wirklich nur dieses orange Licht und man sieht nichts anderes. Ist durchaus verblüffend. Was mir gerade auffällt, die Brocks haben jetzt endlich ordentliche Raumschiffe.
Stimmt.
Ah, ja.
Also das ist die erste Folge, in der die Brocks Raumschiffe haben, wo auch sowas wie ein Cockpit da ist. Davor waren das ja wirklich bloß einfache geometrische Figuren, die irgendwie gezeichnet waren.
Stimmt, ja. Mhm.
44, 43.
Ja.
Einhorn-Raumschiffe.
Sogar mit Kanone. Einhorn-Raumschiffe.
Ja.
Vorhin hatten wir schon hier ein anderes, aber das war ein anderer Podcast. Ja, genau. Da hatten wir ein ganz anderes Einhorn-Raumschiff.
Wahrscheinlich sind das die Invasionsraumschiffe, die jetzt, also die ganz großen Dinger.
Genau.
Und das davor waren irgendwelche Jäger oder kleinen Flieger.
Die waren ja auch weit weg, die hat man nicht gut sehen können.
Was mir gerade noch einfällt, es gibt noch einen anderen Trick, den man gern benutzt hat. Bei Alice im Wunderland zum Beispiel, ganz am Anfang, die Sturmszene, da hat man den Sturm einfach hinten, wie im Kino halt gemacht, nur eben nicht mit einer Leinwand, die von vorne, wie man es im Kino hat, von vorne beleuchtet ist, sondern von hinten.
Genau,
da gibt's. So heißt, da hat man einfach im Hintergrund einen Film ablaufen und im Vordergrund spielen halt die Schauspieler. Und das Problem dabei ist natürlich, man muss die Kamera, die das Ganze aufnimmt, mit dem Projektor, der den Film projiziert, hinten synchronisieren, damit es nicht flackert.
Genau, die Technik wird tatsächlich zurzeit auch bei der Tagesschau verwendet. Es war früher Bluescreen, aber jetzt haben die für viel Geld Rückprojektionssysteme eingebaut, die Spezialkorrekturen haben, damit es mit einer Rückprojektion genauso aussieht wie Bluescreen.
Also oh mein Gott. Reale Effekte, okay. Damit es fake aussieht.
Genau.
Mhm. Yay.
Wobei man sagen muss, also es reflektiert auch. Die BBC hatte beim Wetterbericht früher so eine Zwischenlösung. Ja. Die hatten eine blaue Wand mit einer leichten Videoprojektion drauf, aber bloß so schwach.
Damit der Moderator sieht.
Genau.
Das ist ja cool. Ich habe mal bei der Sendung mit der Maus wurde das mal sehr schön erklärt, wie das sonst machen, dass sie halt einen Seitenmonitor haben, wo die das dann sehen.
Genau.
Aber das ist gar nicht so doof. Das ist eigentlich ganz, ganz schlau. Ja, nee, aber zurück zur Raumpatrouille. Was hast du dann da noch aufgeschrieben?
Ja. Kuppel. Das Problem ist, im Prinzip ist der Plot hier sehr, sehr, ich will nicht sagen eintönig, aber er ist doch sehr linear.
Sehr schnell erzählt. Es ist halt sehr viele dramatische Szenen, wo es dann viel darum geht, schaffen sie es jetzt oder schaffen sie es nicht? Und dann, dann ist es ja so, dass Villa hat ja einen Maulwurf sozusagen auf die Orion eingeschleust, der irgendwie wegen der Technik da ist. Und der soll ja hat das Kommando übernommen, weil Villa Legrell bedroht auf der Erde. Und dann dann verlangsamen sie ja absichtlich die Orion, damit die Admiralin, der Namen ich vergessen habe, mit der Hydra aufholen kann, weil die Hydra eigentlich nicht so schnell ist wie die Orion. Und deswegen, das ist halt dann so ein ganz großes Ding, ob sie es jetzt schaffen oder nicht, damit sie müssen irgendeine Station wieder in Gang setzen, damit die Abwehrsysteme der Erde greifen und die Angriffsflotte vernichten.
Van Dijk war das.
Genau, Van Dijk. Admiralin Van Dijk, die ja auch ein bisschen verschossen ist in McLean, ja, wie so alle
ja
Frauen.
Die kam ja schon in der ersten Folge mit.
Genau.
Da ist auch ein schöner Plotpoint. Es gibt den Interkosmos-Code. Das ist scheinbar ein Code, den man im Kopf ver- und entschlüsseln kann. Da sieht man auch schön eine Szene für die daheim, genau um Minute 28. Es wird ein Befehl gegeben, der in Interkosmos-Code abzusetzen ist. Und der Typ stellt sich vor ein Visiophon und gibt dann quasi den Code im Kopf verschlüsselt durch.
Tja, heutzutage macht man das mit einem Video-ID-Verfahren,
genau.
Hält dann seinen Personalausweis in die Kamera.
Ja, genau.
Weil ja der Techniker, der eingeschleust wurde, ja quasi dem wird ja die Kontrolle entzogen erstmal. Mhm. Und damit er quasi bestätigen kann, dass er jetzt die Kontrolle hat, aber nicht dazu gezwungen werden kann, muss er diese Bestätigung in Interkosmos-Code geben. Dass er die anderen nicht mithören können, was er jetzt eigentlich genau sagt.
Dass wir halt mindestens wissen, okay, das stimmt jetzt garantiert.
Und genau, damit.
Weil ansonsten kann er es ja einfach verfälschen und alle wissen, okay, der hat den falschen Code durchgegeben. Offensichtlich ist er doch unter Zwang.
Genau.
Was so blöd nicht ist. Es ist halt nur so, dass er dann halt unter Zwang, die anderen unter Zwang setzt und nicht mehr selbst unter Kontrolle hat, was auf dem Raumschiff alles passiert, sodass die dem halt vorspielen können, dass sie halt nicht so schnell fliegen können. Und ja, so tricksen sie ihn dann aus.
Ja, wobei eingeschleust, weiß ich nicht. Sie trauen ihn ja von Anfang an nicht. Also es ist ja relativ klar, also das Vertrauen hat er, glaube ich, von keinem Crewmitglied, dass mit dem irgendwas faul ist. Dass ja, es eigentlich mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit ist, wann da irgendwie eine komische Nummer läuft.
Und sie nehmen ihm ja auch die Waffe ab und so, aber sie haben halt nicht damit gerechnet, dass Villa Legrell in seiner Gewalt hat.
Was dann auch noch kommt, ist natürlich, okay, die Invasion läuft, es wird eine Raumstation zerstört und dann kommt die Orion und fängt sie ab, die bösen Frogs, und zerstört sie mit der Superwaffe der Orion.
Genau, die Overkill. Genau, oh, wo sie dann wieder so einen Matschball nehmen und den mit dem Föhn wegpusten.
Genau.
Genau, Overkill ist auch für so eine Serie aus den 60ern sehr schöne Referenzen auf andere Folgen. Das hat man ja eher weniger. Mhm. Dass sie da so Plot-Arcs, dass sie sich daran erinnern, dass sie noch einen Overkill haben. Meinst du, ist das so ein Ding, was als Plot-Device für eine Folge eingesetzt wird und dann nie wieder auftaucht?
Ja, aber die haben ja doch sehr viel auf frühere Folgen hier referenziert.
Ja, also gibt ja nicht so viele von denen.
Für die 7 Folgen haben sie wirklich sehr viele Referenzen die ganze
genau,
Zeit
schon. Genau, und irgendwie, DeMonte will ja dann auch noch Urlaub auf Chroma machen.
Genau.
Genau. Den Frauenplaneten.
Genau, den Frauenplaneten. Genau,
den paradiesischen.
Genau.
Ja. Das kleiner Funfact, was ich da noch gelesen habe, Dietmar Schönherr hat dann nach dem Ende der
Abnehmen. Also McLean oder?
Nicht McLean geharrt, aber hat die First Lady von Chroma, die Schauspielerin, da heiratet. Also falls man da tatsächlich was beobachtet hat, von wegen vielleicht tatsächlich Interaktion zwischen den beiden, das könnte tatsächlich auch schon damals gewesen sein.
Moment, das ist, ja, okay. Ah, man hat ja einen Flammeneffekt noch dazugefügt, aber ich glaube, der war auch da schon da, ja.
Ja, das ist Gordon, glaub, der gerade gestört wird, der Planet.
Ja. Du hast ja, Christian, noch was über Phase-Monitore aufgeschrieben.
Genau, also man sieht schön im Raumschiff, das ist auch ein großer Unterschied zu Raumschiff Enterprise, alle Monitore da drin sind echt. Das waren damals, und das sieht man auf der Brücke besonders gut bei den Monitoren oben. Wenn man da durch das Plastik ein bisschen durchschaut, sieht man in der Mitte unter dem Monitor so eine abgerundetes Rechteck mit 3 Elementen, wobei das mittlere leuchtet. Das war genauso wie bei den damals üblichen Fernsehmonitoren von der Firma Fernseh GmbH, auch Phase genannt.
Ja, und auch dieser Hauptprojekt, ich denke, dass es auch eine Rückprojektion ist.
Das war Navigation von oben.
Ah, es war von oben.
War von oben.
Genau, wo dann diese Zahlen immer durchfliegen und er dann so irgendwie so ein bisschen was steuern muss. Ja, das ist interessant. Also also Monitor und Bildschirm, das war ja damals ein bisschen ein Thema, aber das ist ja heute ein ganz großes Thema, wie man gerade Handybildschirme und Laptop-Bildschirme im Fernsehen darstellt, weil abfilmen ist immer ein bisschen schwierig. Macht man die jetzt per Greenscreen rein? Da gibt's ja ganze Techniker oder Firmen, die sich nur auf sowas spezialisieren. Auch die Frage, stellt man dann nur den Bildschirm da oder visualisiert man das nochmal extra? Aber dass er damals einfach die echten Monitore genommen hat, wie war das dann bei Enterprise? Was haben die dann gemacht?
Bei Enterprise haben die einfach so ein simples Stanzenverfahren verwendet. Deswegen war das auch immer nur ein Monitor quasi, der immer an der gleichen Position war und dann halt ein Bild drin war. Oder auch der Brückenmonitor zum Beispiel. Das war immer nur quasi ein Rahmen um das andere Bild rum.
Ja. Ja,
dass
genau.
Dann irgendwann die auch mal Chroma Keying verwendet haben, da hat dann plötzlich der Captain von großem Monitor hingehen können.
Genau, da fing das an mit diesen Riesen, auch was wir auf der Enterprise haben, diesen riesen Monitoren, wo dann,
genau.
Also bei Next Generation dann, was wollte ich sagen, oder man hat natürlich den Trick verwandt, ich glaube bei TOS gab es dann noch diese Bildschirme, wo man dann wie so ein Kuckuck reinschauen musste. Da musste man gar nichts zeigen, weil hat man einfach nicht gesehen.
Einfach blaues Licht rein, dann passt
ja, das. Genau.
Wobei es ja nicht klar ist, ob es wirklich ein Bildschirm ist oder was weiß ich, was ein Augenmassagegerät.
Ja, es war dann irgendwie so ein Mikro, also meistens hat der Spock irgendwie reingeschaut.
Genau, da hat immer als Wissenschaftsoffizier reinschaut.
Ja. Was ich ja zum Beispiel jetzt beim neuen Star Trek, da reden wir diesen Kongress auch noch drüber, bei The Last Jedi, was ich auch interessant fand, da war ein Raumschiff und das hatten die dann tatsächlich wie so ein U-Boot aufgebaut, wo dann tatsächlich noch ein Periskop in diesem Raumschiff.
Periskop.
Periskop.
Genau, ja. Periskop. Wo dann der dann irgendwie was geguckt hat, hat das so, wie man das kennt, wird dann so aufgeklappt und dann hochgeschoben. Und ich denke mal, wieso braucht man auf einem Raumschiff ein Periskop? Man ist ja nicht unter Wasser, man muss einfach nur vorne rausschauen.
Naja, manchmal möchtest du auch irgendwie komisch rausschauen. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, auf den Sojus-Raumschiffen, da bin ich jetzt aber wirklich nicht der Experte, gibt's des öfteren Teleskope drin. Also beziehungsweise in den Raumschiffen hat man gerne Teleskope, weil du kannst da relativ einfach auch nach den Sternen navigieren.
Ja, stimmt.
Und das ist halt hochgenau und ja einfach. Stimmt.
Aber bei dem Sternzerstörer hatten sie dann halt vorne ein großes Glasfenster, wo sie rausschauen könnten.
Hm. Ja.
Naja, aber...
Da hat halt noch ein Designelement gefehlt auf der Brücke.
Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Aber ich meine, die ganze... also Raumschiffe insgesamt im Fernsehen sind ja sehr oft abgeleitet von irgendwelchen U-Boot-Erfahrungen. Ja, weil also U-Boote gerade in Deutschland... Also ich meine, in Deutschland gab es ja dann doch sehr viele U-Boote und sicherlich auch sehr viele Leute, die über Einsätze an U-Booten berichten konnten. Und das wird mit Sicherheit sehr viel beeinflusst haben. Noch dazu kommt ja... U-Boote sind beengte Räume, wo Leute auch sehr lange unter Wasser waren, gerade dann mit Atom-U-Booten, wurde sehr viel sicherlich davon abgeschaut.
Ist ja eigentlich auch naheliegend, U-Boote haben ja auch die gleichen Probleme. Bei einem U-Boot und bei einem Raumschiff kann man nicht so einfach aussteigen, während man irgendwie bei einem Flugzeug zur Not auch mal ein Fenster aufmachen könnte. Wird's halt windig, aber...
Ja...
Aber
kleiner Flugzeug kann man ja das Fenster aufmachen.
Ja, eben. Oder die haben zum Teil gar kein Dach.
Ja, das auch. Aber das war nun schon sehr, sehr alte Technik.
Ja, aber es ist halt möglich. Ich meine, beim U-Boot und beim Raumschiff geht es generell nicht.
Nee. Geht schon, aber nur einmal.
Also, ja, ist generell eine sehr doofe Idee.
Nicht wirklich empfehlenswert.
Jo. Okay.
Ja, was wir aus der Serie
also Die Serie ist mehr oder weniger vorbei. Wie gesagt, die letzte Folge ist durchaus sehenswert, durchaus spannend, aber der Plot ist halt wirklich sehr schnell erzählt. Sehr linear, sehr vorhersehbar im Prinzip, aber trotzdem schön.
Aber doch mit hübschen, retardierenden Momenten. Also,
sicherlich, ja. Absolut.
Was machen wir jetzt als nächstes?
Serie vorbei.
Was auch nicht anders.
Serie vorbei. Was machen wir als nächstes?
Ich hatte ja die Idee, dass wir können das jetzt mal kurz so ein paar Ideen in den Raum stellen. Ja, wir sollten auf jeden Fall, wir hatten ja mal behauptet, es gibt keinen Babylon 5 Podcast. Und es gibt ja. Wir
wurden nochmal aufgefordert, den auch bitte zu erwähnen.
Genau. Es gibt den Grauen, der Graue Rat ist der offizielle deutsche, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Da sind auch einige, die haben sehr viele Mitglieder. Es sind, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 6 Leute, die da mitmachen. Und die twittern auch immer fleißig. Also schöne Grüße an den Grauen Rat. Aber es gibt zum Beispiel eine ähnliche wie Raumpatrouille Orion. Nennt sich Mondbasis Alpha 1.
Oh ja,
britisch. Mhm. Genau, britische Raumfahrtserie. Genau, heißt auch Space 1999.
Ah, das ist noch eine andere, das sind getrennte.
Aber hier steht Mondbasis Alpha ist a fiction.
Da gab es, glaube ich, irgendwie.
Es gibt eine Moonbase Alpha in Space 1999.
Genau. Da wo Leute, wo die von Damen besetzt ist in Mini-Röcken mit lilanen Langhaarfrisuren.
Okay. Genau.
Also der Vorspann rentiert sich.
Genau, also es schweben da so ein paar Ideen im Raum. Ich glaube, wir entscheiden uns jetzt nicht direkt, was wir jetzt genau machen. Aber
man könnte auch Battlestar Galactica, die erste Serie, genau, sich nochmal anschauen. Genau, das ist auch eine Idee.
Also nicht die nicht die neue, obwohl die auch sehenswert ist teilweise, sondern die Originalserie. Aber ich glaube, dass
anderes amerikanisches Zeug, Space Above and Beyond, was eine kurze Serie ist, die zwar über zwei Staffeln lief.
Ja.
Alles Mögliche.
Aber ich glaube, die Message ist, dass es auf jeden Fall mit dem Podcast in der Konstellation weitergeht, dass wir auch weiterhin über alte Science-Fiction-Serien podcasten werden. Und das solltet ihr euch im Hinterkopf bahnen, welche Serie wir dann als nächstes besprechen. Das geben wir dann bekannt, wenn es soweit ist.
Wenn nicht so.
Per Lichtspruch, per genau. Per Alpha Order.
Lichtspruch.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Christian fürs Vorbeikommen.
Gern geschehen.
Wenn wir uns nicht woanders wiedersehen, dann vielleicht beim nächsten Kongress dann wieder. Und vielleicht reden wir dann über eine ganz andere Serie und du kannst dort dein Fachwissen einbringen. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaut auch auf der Webseite vorbei, schreibt uns Kommentare, schreibt uns auf Twitter an und gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Servus.